Schönen guten Abend und herzlich willkommen in der Nähe und in der Ferne zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Und ich freue mich über unseren heutigen Gast, der Sprecher, Moderator, Entertainer, Sänger, Schauspieler und noch vieles andere mehr ist, Nick Benjamin. Guten Abend, lieber Nick.
Guten Abend, liebe Jutta.
In deinem Fall könnte man auch sagen, wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Die alte Frage, 68er Frage, ja.
Heute soll es aber um eine spezielle Seite deiner Vita gehen, um dein Leben als Ex-Kneipier. Du hattest früher mal eine Gaststätte in Wiesbaden, die berühmte Schachtel am Römertor. Als Wirt lernt man spätestens dann das Leben und die Menschen kennen, außerdem die Nachtseiten einer Stadt. Und davon wollen wir heute profitieren. Wie sah deine Kneipe überhaupt aus? So fängt es schon mal an, die Frage. Und wann hattest du sie?
Also, die ganze Geschichte hat angefangen am 31. März 1978. Da war Eröffnung und die Schachtel war in einer Seitenstraße der Fußgängerzone. Wenn man, um es einzunorden, den Kurier im Rücken hat, dann schaut man auf das jetzt wunderbar renovierte Römertor oben in der, wie heißt sie die Straße?
Kulinstraße.
Genau. Und rechter Hand sind drei Kneipen gewesen. Früher, das waren Kneipen. Das war eine oben ohne Bar. Dann war es ein ziemlicher Amerikanerbums, kann man nicht anders sagen. Da ging früher, also da sind mehr Gläser geflogen als die Army nach Berlin. Und oben drüber gab es noch eine Art Animierbar. Also das war eine Straße, durch die die Wiesbadener eigentlich so nach Einbruch der Dunkelheit ungern gegangen sind. Das hatte was. Wir haben die dann später, wir mit den Kunden, haben die dann ein bisschen ausgetrocknet, dass die Leute dann da wieder gesessen haben. Wir haben also den Leuten eigentlich die Straße wieder zurückgegeben. Und das hat ein kleines, wunderschön renoviertes Häuschen, war das mit einer Falttür, sodass man also vorne, wenn man reinkam, konnte man diese Tür aufschieben. Dann saß man im Prinzip mit der Brust zur Theke, mit dem Rücken zur Straße. Es war alles offen. Im Sommer war das wunderherrlich und es waren Balken durchgezogen. Das war mit 120 Hutschachteln ausgeschmückt, dieses Ganze, und hatte nur 28 Quadratmeter. Also wer da gucken wollte, hatte viel zu gucken.
Und wie viele Leute gingen rein?
Naja, 40. Ungequetscht 40.
Und 45, wenn man sie stopfte?
45 bis 48 gequetscht. Ja.
Es gibt eine tiefe Lebensweisheit und die heißt, wer nichts wird, wird, wird. Wie soll man also verstehen, dass du Wirt geworden bist?
Ich bin im Ursprung Banker. Und war eine Zeit lang auch bei Henkel, bei Sekt Henkel und war auch in der Hypothekenabteilung von Raiffeisen, weil das eben eine bankenbezogene Tätigkeit war. Und muss sagen, das war für mich alles nicht die Erfüllung. Natürlich war das gesellschaftlich geerdet. Wahrscheinlich wäre ich heute Filialdirektor im Ruhestand, von der Bank wenigstens. Und irgendwie, das war es nicht. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel in der Hypothekenabteilung der Raiffeisen fertig war mit dem, was man mir aufgetragen hatte in der Einarbeitungszeit, habe ich angefangen, persönliche Texte zu schreiben, Liedertexte. Und das hat der Kollege dann verpetzt. Also das war das Umfeld, in dem ich gearbeitet habe. Und die haben schon mit 23 Jahren ihre Rente ausgerechnet. Und dann kam aus der Stadt von einem Herrn das Angebot, ich baue gerade eine Kneipe, hättest du Lust, die zu pachten? Und da sind bei mir die Lichter aufgegangen. Und da habe ich gesagt, jo, das mache ich.
Wieso kommt es eigentlich zu diesem schlechten Image?
Das ist schwer. Es ist früher in den Kneipen, in den Gasthäusern, wurde erstens Alkohol verkauft und hat sich auch das Gesindel rumgetrieben letztendlich. Wenn man es im Ursprung, wer hat denn früher im Mittelalter in den Gasthäusern gesessen? Doch nicht die Leute, die haben sich zu Hause bedienen lassen. Aber das war halt ein Umschlagplatz für alles, von Schmugglern, und der Wirt selbst, der eigentlich eine Vielzahl von Berufen haben muss, der muss ja nicht nur Einkäufer sein, Verkäufer, der muss auch Rausschmeißer sein, der muss aber auch Psychologe sein, der muss auch Priester sein, der muss also den Leuten auch mal seine Arme geben und die dürfen sich bei ihm mal ausweichen. Wenn sie ein schlechtes...
Ja, genau, das ist ja eine hochqualifizierte Tätigkeit.
Es ist es, ja.
Das bringt mich zu der Frage, welche Eigenschaften muss ein Wirt haben?
Breites Kreuz, großes Herz, Zurückhaltung, ein gewisses Maß an Gewaltlosigkeit, aber auch das Wissen um, was muss ich tun, wenn mir zu viel Gewalt entgegenschlägt. Dann sind auch meistens Leute dabei, die helfen, aber meistens ist er alleine in der Brandung. Also es ist eine unglaubliche Vielzahl von Einfühlungsvermögen auf alles. Er muss mit den Frauen richtig umgehen können, er muss mit den Männern richtig umgehen können, denn Frauen sind für ein Geschäft wie eine kleine, so persönlich geführte Kneipe ganz, ganz wichtig. Denn nur wo Frauen sind, also normale Frauen, kommen auch Männer hin, weil das ist, letztendlich ist die Kneipe ein Kontakthof. Wir wissen ja, wer sich am Wochenende auf den Weg macht, um Beute zu machen und dann enttäuscht am Sonntag in die Kirche geht.
Wie waren denn die Anfänge? Waren die gewöhnungsbedürftig oder warst du als Wirt ein Naturtalent?
Das Naturtalent war vielleicht nur die Art, mit Menschen umzugehen. Also das konnte ich. Ich konnte mit Leuten umgehen, aber was ich überhaupt nicht konnte, war zum Beispiel Bier zapfen. Keine Ahnung. Ja, ich habe nie vorher ein Bier gezapft. Natürlich gibt's da Lehrgänge, ich weiß nicht, wer sie macht, aber ich habe keinen, und dann war das Bier zu warm, dann schäumt das. Und das Schlimmste ist, wenn du in eine Kneipe kommst und es steht unter dem Zapfhahn ein Glas mit einem weißen Bierabstreifer. Wenn also das Bier so umgeschüttet wird, später dann, ach, das war schon... Ein Monat später konnte man ein 5-Mark-Stück auf meinen Schaum legen bei einem Pilz, das wirklich ein 7-Minuten-Pilz war, was überhaupt nicht mehr gängig war, weil es gab Druckregler. Das ging alles, aber darauf habe ich sehr viel Wert gelegt, dass das Bier wirklich so zackig, der Schaum musste wackeln. Also da gab es kein Umschütten, aber das musste ich lernen. Da standen Leute am Tresen, die haben mir zugeguckt und einer war aus der Gastronomie und hat gesagt, bisschen nervous im Service, ja, da ist mir so der Hals hochgegangen.
Aber es ging relativ schnell.
Es ging.
Und mit den anderen Getränken, die es bei dir gab, hattest du kein Problem.
Überhaupt nicht. Nee.
Hast du auch Drinks gemixt?
Nein, das war nicht die Zeit. Das Einzige, was ich gemacht habe, und da war ich wirklich führend. Erstmal gab es in meiner Kneipe, ich war die zweite Kneipe in Wiesbaden mit Kölsch. Das gab es eigentlich nicht. Das gab es irgendwo in einer Kneipe in der Adolfsallee. Oh, neben dem Sherry und Port war noch eine Gaststätte und da gab's Kölsch. Und ich habe auch Alt gehabt, das war wichtig. Und dann habe ich als Mixgetränk, das war Maracuja-Saft. Die Leute sagen immer alle Maracuja, aber ich habe gelernt von einer Brasilianerin, dass das Maracuja ist. Und das Ganze mit Pitu. Pitu ist ein Cachaça, das heißt ein Zuckerrohrschnaps, oder es gab Southern Comfort. Das ist Southern Comfort ist ein ganz wunderbarer Whisky-Likör.
Ja.
Und die zwei gemischt, also Maracuja-Saft und Southern Comfort mit Eis, boah, ganzen Abend. Ja.
Southern Comfort trinkt man heute überhaupt nicht mehr.
Ja, doch, es gibt ihn noch. Es gibt ihn noch.
Es gibt
also
ihn
ein
noch,
wunderbares Getränk.
Ja,
solche Sachen waren bei mir exotisch.
Getränk, ja.
Aber sonst war eigentlich nur Bier.
Bevor wir weiter in die Details gehen, hören wir Musik. Du hast einige deiner Lieblingsmusiken mitgebracht, die wir hier natürlich spielen wollen. Und dazu einen Titel von Elvis Presley, den du selbst singst. Love Me Tender. Bist du ein spezieller Elvis-Fan?
Nein, gar nicht. Ich mag die Musik. Also nicht jeder, aber viel. Ich hatte den Helmut Lotti, diesen belgischen Vielfaltsänger, hatte ich mal in der Sendung und der wollte mit mir singen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ein ganz schönes Lied. Das nimmst du gleich nochmal auf.
Also, Nick Benjamin mit Love Me Tender. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Zu Gast ist Nick Benjamin, der uns von seiner Zeit als Ex-Kneipier erzählt. Nick, wer eine Kneipe aufmacht, braucht Gäste. Wie kommt man an die?
Es gab scheinbar einen Bedarf. Als ich aufgemacht habe in der Wiesbadener Innenstadt, war ich die dritte Kneipe. Es gab damals für die gesagt, die sich vielleicht erinnern, den Schweg, aber eher als Restaurant. Das war keine Kneipe, es war eher ein Restaurant, weil das war eine tolle Küche mit dem Heinz Kühn. Und dann gab es noch den Bierbrunnen, den Michelsberg hoch. Und das war's dann auch. Ich war die dritte Kneipe, als ich dann 1984 dieses Geschäft verlassen habe. Gab es um uns herum 23 Kneipen. Das hat also unglaublich zugenommen. Und damals war scheinbar ein Bedarf und die Bude war ab dem ersten Abend rappelvoll. Was ich sehr hatte, waren ganze Lehrgänge vom Bundeskriminalamt. Das war unglaublich. Ich habe das erst dann mitgekriegt.
Was wollten die bei dir lernen?
Nein, die wollten nichts bei mir lernen. Die wollten einfach da ihren Abend verbringen. Denn das ist wie Klassenausflug. Wenn man irgendwo hingeschickt wird, dann ist irgendwann um 17, 18 Uhr ist der Lehrgang zu Ende. So, und dann steht die Stadt offen. Und dann fragt man sich, wo gehst denn hin? So, und dann haben die irgendwie meine Kneipe entdeckt. Die haben schon im Amt oben nicht mehr gesagt, wo sie hingehen, weil sie nicht wollten, dass da noch mehr BKA-Leute hinkommen.
Das ist schön, wenn man viele Leute hat, das ist ganz toll, viele Gäste, aber die muss man auch halten. Man möchte auch, dass die wiederkommen, jedenfalls die meisten, oder?
Ja, ich denke, das habe ich deswegen geschafft, weil ja, ich bin so ein bisschen Quirl und Kasper und bin wirklich persönlich auf die Leute zugegangen, habe ihnen auch nie das Gefühl gegeben, dass ich über sie meinen Lebensunterhalt verdienen muss, sondern das war dann wie selbstverständlich, dass sie am Schluss bezahlt haben. Aber ansonsten war das, ich habe sehr viel, nicht manipuliert, aber ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe mit der Dekoration gearbeitet. Die Leute sollten was zu sehen haben. Ich habe ja schon erwähnt, 120 Schachteln allein, wunderschöne Bilder an den Wänden. Das war geschmückt, das Ding. Das war richtig hübsch. Und was noch dazu kam, ich habe sehr viel mit Musik gearbeitet. Das heißt also, während des ganzen Tages lief die Musik immer unter dem Gespräch. Das heißt also, die Musik war nie laut, es sei denn, wir haben nach Mitternacht Budenzauber gemacht. Das haben wir gemacht entweder mit den Blackfoes. Ich war der Einzige in Wiesbaden, der die Blackfoes gespielt hat. Von mir ist an der Kaffeebut und was da alles war. Dann Torfrock ist nur bei mir gelaufen. Dann hatte ich ab 12 Uhr leichte Klassik, Licht gesenkt, Kerzen an. Und dann gab es auch Abende, da habe ich brasilianische Musik gespielt, aber nicht Astro Gilberto, sondern Batucada, also richtig diese rhythmischen Sachen. Und dann standen dann plötzlich 20 Flaschen von Henkel Kardinal auf der Theke. Das ist ein Rotsekt.
Und ich nehme an, es war dann auch ein bisschen laut. Hat sich da niemand beschwert?
Nein, beschwert hat man sich nur, weil ich am Dienstag immer Konzerte gemacht habe. Und habe ich die Zeit, das zu erzählen?
Ja.
Okay, ich habe jeden Dienstagabend mich auf die Theke gesetzt und habe Lieder von Kreisler und Tucholsky und auch eigene gesungen, 3 Stunden lang von 9 bis 12. Und dann haben sich die Nachbarn beschwert und das wäre so laut. Und dann hat das Ordnungsamt auch gesagt, wir messen jetzt. Und dann haben die auch gemessen. Ich habe gesagt, klatscht ihr wie sonst? Also bitte nicht zurückhalten, weil Quatsch, dann messen die 3 Mal, bis sie ihre Werte haben. Und dann bekam ich einen Brief vom Ordnungsamt in Wiesbaden, leicht suffisant. Das Singen und Klatschen geht, nein, das Singen und Spielen geht im Straßenpegel unter. Das erreicht das Nachbarhaus gar nicht. Aber der Applaus nimmt ein gesundheitsschädliches Maß von circa 85 Dezibel an. Bitte lassen Sie sich dafür was einfallen, sonst müssen Sie diese Konzerte einstellen. Daraufhin bin ich zu meinem Freund Acke gegangen, da in der Apotheke, in der Fußgängerzone. Das war die Schützenhof-Apotheke. Und hat mir 50 Paar weiße Baumwollhandschuhe gekauft. Menschen, die mit Ekzemen an den Händen gestraft sind, tragen die gerne. Und habe die Leute damit versorgt, habe dann gleichzeitig bei der Hessenschau angerufen, habe denen das geschildert. Und dann haben die gesagt, das interessiert uns. Die haben den Abend gefilmt mit 50 Leuten, die dann applaudiert haben. Das ist natürlich wesentlich leiser, wenn ich so mache oder so mache. Und dann haben die das ausgestrahlt, ab dem war Ruhe.
Ist die Dezibelzahl bekannt? Wie laut das Klatschen mit Handschuhen ist?
Keine Ahnung. Nee, wesentlich. Das ging bestimmt um 60% runter.
Ja, klar, natürlich.
Weil da klatscht ja nichts mehr. Ne?
Das war lustig. Und hast du dann jedes Mal, wenn du lautes Klatschen befürchtet hast oder erhofft hast,
es war ein für alle Mal Schluss.
Ja.
Ein für alle Mal haben wir das Gleiche gemacht. Das ist auch, die waren sich dann auch einig, dass sie das nicht mehr machen sollten, sich darüber beschweren.
Da wir gerade bei der Musik sind, spielen wir gleich wieder welche. Du hast einen berühmten Titel von Duke Ellington ausgesucht, gespielt von Chris Barber, Jeeps Blues. Was gefällt dir denn an der Chris Barber-Version so gut?
Mir gefällt überhaupt der Titel. Mir ist egal, wer ihn spielt. Ich habe ihn mal an einem Geburtstag von mir gehört, da war ich nicht mehr so ganz bei mir. Das war in Fulda, da war ich im Internat und dieser Titel ist mir total im Ohr geblieben. Seitdem liebe ich ihn, egal wer ihn spielt. Hier ist es Chris Barber.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir haben bei uns Nick Benjamin. Nick, wie führt man überhaupt eine Kneipe? Gibt es dafür goldene Regeln?
Puh, mit viel Übersicht. Das war der Tisch. Der Tisch ist ein antiker Tisch. Ja, wie führt man den? Gastronom ist ein Lehrberuf. Gastronom ist ein Lehrberuf, aber ich glaube, eine Kneipe zu führen muss man nicht lernen, das muss man spüren, weil das ist Nahkampf. Das ist wirklich auf engstem Raum. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Wenn morgens um 9 Uhr hatte ich eine junge Frau, die mir den Laden sauber gemacht hat. Und ich bin dann in der Zeit schon einkaufen gegangen, ab 11 Uhr stand ich dann da. Und dann war ich alleine und plötzlich kam jemand um 9:30, haben Sie schon auf? Und da habe ich gesagt, nee, aber Sie können sich gerne da vorne hinsetzen. Einen Kaffee kann ich Ihnen anbieten, aber wenn Sie es nicht stört, mache ich dann hier weiter. Das ist, normalerweise kriegt man ein schroffes, nee, wir öffnen erst um 11, ja, und so habe ich das gemacht. Ich war eigentlich immer, ja, ich habe immer versucht, freundlich zu sein zu den Leuten und was möglich war, ist auch möglich geblieben. Aber es gibt kein Rezept, so eine Kneipe zu führen. Man muss den Leuten das Gefühl geben, sie sind gerne gesehen. Ich hatte mal einen Mann, der hat einen Asbach mit Eis und Wasser getrunken. Das ist eine unglaubliche Mischung. Sowas findet man ganz selten. Und 2 Jahre später kam der wieder in die Kneipe und ich habe ihm wortlos den Asbach mit Wasser und Eis hingestellt, da ist der bald ausgeflippt, weil ich mir das gemerkt habe.
Das glaube ich.
So, und das ist ganz wichtig. Man muss das Ding ganz persönlich führen und nochmal gesagt, den Leuten nie das Gefühl geben, dass man Geld verdienen muss.
Als Kneipenwirt musst du dich ständig kümmern, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass sie zu essen und zu trinken haben. Nee, essen nicht bei dir.
Wenig.
Nur zu trinken. Dass die Gäste guter Stimmung sind, dass es keinen Streit gibt, dass sie nach Hause gehen, wenn es Zeit ist, dass sie gegebenenfalls nicht mehr Auto fahren und so weiter und so weiter. Da hat man eine große Verantwortung, denke ich.
Das ist so gesagt. Ich bin mal einen Abend vor Heiligabend, ja, da hatte ich einen Rettungseinsatz. Da hat sich jemand direkt vorm Tresen, die waren, glaube ich, von den Stadtwerken, die Jungs, irgendwo, ich weiß nicht, oder Fahrlehrer, irgendwas waren sie, und kamen rein und der war so depressiv, hat sich dann die Pulsadern aufgeschnitten vor allen anderen und ist dann abgehauen. Und draußen hat es geschneit und dann sind wir dem auch hinterher und dann haben sie ihn gefunden und haben ihn festgehalten und dann bin ich rein, den Rettungsdienst zu rufen. In der Zeit ist er denen wieder flöten gegangen, dann bin ich dem nach durch die Stadt, ich habe den dann gesucht, ich habe den dann oben kurz vor der Schwalbacher Straße, wollte er schon auf die Straße rennen und da habe ich einen Hechtsprung gemacht und habe ihn gekriegt, aber mit seinen Hacken hat er mir dann 3 Rippen angebrochen. Und dann irgendwann um 1 stand der fröhlich lachend wieder da war der wieder völlig nüchtern, hatte verbundene Hände. Das war ein richtiger Blackout bei dem. Und sowas muss man dann natürlich auch schaukeln können.
Das sagte ja auch vorher niemand.
Nee.
Das musst du musst nein. reagieren, wie du eben reagierst. Ja. Hast du mal einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht vorher?
Oh ja.
Das schon?
Ja, das schon. Nein, was auch ganz wichtig ist, und das wissen die Leute auch, in meiner Kneipe gab es nie Streit. Es gab in 6 Jahren keine Ohrfeige, nichts.
Ja, ich wollte gerade mal fragen, ob es manchmal auch gefährlich ist. Ob es eine
Natürlich
Prügelei
ist es
gab.
Gefährlich, es ist nur die Frage, wie du es handhabst.
Komm, wir gehen raus, aber warme Socke anziehen.
Ja, nee, so. Nein, dazu ist es nie gekommen. Man kriegt den sechsten Sinn, man spürt wie so ein schwarzes Wölkchen über den Leuten, die sich nicht mehr grün sind. Und dann kann man dagegen gehen. Ich bin auch dagegen gegangen, das mögen mir jetzt die Herren verzeihen, aber wenn ich nach gen Himmel rollende Augen bei Damen gesehen habe, die von irgendeinem Herrn, nehmen wir das Wort, angequatscht wurden, und, oh Gott, er in meine Richtung dann habe ich die Damen an die Theke gebeten, haben wir den ausgeblutet. Tut mir leid, das klingt jetzt böse, aber ich verliere lieber diesen einen Gast, der sich nicht benehmen kann, als diese 2 jungen Damen, die immer gerne gekommen sind.
Also mit Gewalt hat es
nein,
nie
um Gottes
was
Willen.
Zu tun.
Überhaupt nicht.
Glücklicherweise.
Ich weiß, wie Gewalt geht.
Ja.
Das darf man nicht unterschätzen, ja. Aber ich habe sie nie angewendet.
Welches waren denn die größten Stressfaktoren, die man so hat als Wirt? Stress.
Stress war, wenn Gefahr im Anzug war. Das war der größte Stress. Sonst gab es keinen Stress. Wenn ich eben solche Szenen auf mich zukommen gesehen habe, ich hatte mal eine Riesenszene, die haben wir aber abgebogen mit einem schottischen Monteur, der da war, der hat irgendwas falsch verstanden und das war eine Kampfmaschine, der Typ. Der hatte Gott sei Dank jemanden dabei, der dann auf ihn auch noch eingewirkt hat. Und dann habe ich mit ihm zusammen, weil ich Englisch spreche, haben wir uns dann zusammengestellt und dann ist das Ding und dann ist der mit dem abgehauen. Das sind die Stressfaktoren, aber alles andere.
Okay, ich mildere das jetzt mal ab und sage Situationen, die ein bisschen entnervend sind. Also wie die Sauberkeit, die Sperrstunde, die eingehalten werden muss oder auch nicht. Probleme mit der Bedienung, mit der Versorgung, dass alles da ist,
also
dass
wenn das Bier geliefert wird und so weiter. Also wenn 40 Leute Bier trinken wollen und das Fass ist aus, dann ist das ein kleiner Stressfaktor. Aber bei der Technik damals, da gab es Stechdegen. Ich glaube, mein Rekord war mal eine Minute, um ein Fass zu wechseln. Ich hatte einen kurzen Weg in den Keller, wusste, wie das geht. Bumm, zack, Degen rein und wieder hoch, nächste Bier angezapft, dann ging es weiter.
Also ich sehe, du hast das Routine. Alles sehr, sehr souverän bewältigt. Hätte ich auch nicht anders erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gerade einen Artikel über Eddie Hahner gelesen. Das ist der Barchef vom Nassauer Hof. Und er sagt, er liebe es, nachts zu arbeiten, weil die Leute nachts einfach glücklicher sind. Hast du das ähnlich empfunden?
Ja, sie waren anders drauf. Die hatten den Tag hinter sich und waren entsprechend auch entspannt und sind natürlich auch durch die Stadt gezogen. Und der einzige Faktor, den ich mir nie gegeben habe, ist während des Weinfestes aufzumachen, weil die waren alle draußen, bis da zugemacht wurde und dann kamen die wir mit einem ziemlichen Pegel in die Kneipe rein und das wollte ich dann nicht.
Sag lieber noch was zu den anderen Aufgaben, die ein Wirt auch hat. Du hast es schon angedeutet, nämlich Beichtvater, seelische Mülleimer.
Ja.
Das war auch eine wichtige Funktion.
Ja, das war eine, ja. Hat sogar mein Leben gerettet. Möchte ich nicht tiefer drauf eingehen, aber ich weiß, ich habe morgens gearbeitet und dann kam eine junge Frau, ich will auch keine Berufsbezeichnung, nur der Beruf war eben so, dass sie ein Mittel in der Hand hatte, wo sie etwas mit sich hätte tun können. Und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe auch meine Putzarbeit dann unterbrochen, weil ich gemerkt habe, dass das Gespräch sehr wichtig ist. Und wir haben 2,5 Stunden geredet und dann ist sie gegangen und 2 Jahre später hat sie mir dann wieder gefestigt, die war in irgendeiner Krise, hat gesagt, wenn wir an diesem Morgen dieses Gespräch nicht geführt hätten, hätte ich mich hinterher erschossen. Ganz klare Aussage.
Also als Kneipenwirt musst du auch eine soziale Seite in dir haben. Ja, ich sehe da, tolle Überleitung, ich sehe da durchaus Verbindungen zu dem nächsten Musikstück, das du mitgebracht hast. Es heißt Bet und Arbeit und ist das Bundeslied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, der 1863 gegründet wurde. Geschrieben wurde das Lied von dem Dichter Georg Herweg und es galt als die Hymne des deutschen Proletariats. Gesungen wird Bet und Arbeit von der Gruppe Holzäppelbäumche. Sie haben Volkslieder aus Nassau als musikalisches Heimatmuseum auf ihrer CD eingespielt. Die ist übrigens sehr schön. Also Bet und Arbeit. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Zu Gast ist Nick Benjamin und der ist schwer gerührt von dem Lied Bet und Arbeit.
Ja, kann ich so sagen. Ich war Mitglied dieser Gruppe Holzäppelbäumche und es waren wirklich vergessene Lieder, 150 Jahre alt, aus der Zeit der Auswanderung von Hessen nach Amerika. Und wir haben wirklich, das muss ich jetzt sagen, für unsere erste CD auch den Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik gekriegt, was der höchste Preis ist, dass man dafür kriegen kann. Und wir haben mal gesungen in der Stadthalle Offenbach, das war ein nicht alten Nachmittag, aber ein Seniorennachmittag von der SPD und da war auch damals Jochen Vogel noch dabei, der saß ganz vorne und als wir dieses Lied geschrieben haben, hatte dieser Mann Tränen in den Augen und sie sind ihm auch die Backen runtergekullert, weil das ist ein so ergreifendes Lied, allein diese Zeile, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, das haben die Leute vergessen, das ist so ein tolles Lied, da würde ich immer am 1. Mai spielen. Von jeder Radioanstalt.
Wir merken uns das. In dieser Sendung freuen wir uns immer, Nick, wenn wir Wiesbadens unbekannte Seiten vorstellen können. Heute ist das ein Blick in die Nachtseiten der Stadt, wie sie einmal war. Erzähl mal bitte von früher. Was blieb dem braven Wiesbadener Bürger denn im Allgemeinen verborgen?
Alles. Der brave Bürger war ja schlafen gegangen schon um eins bei der Sperrstunde. Nein, es gab verschiedene Plätze in Wiesbaden, wo man wirklich nachts noch ansteuern konnte. Da gab es den Babel zum Beispiel hinter der Ringkirche im Rheingauviertel. Da konnte man nach zwei noch klopfen, musste natürlich über den Toreingang und dann war die Kneipe war brechend voll. Ja, ob da Taxifahrer waren oder das. Und jeder, der noch was essen wollte, ist ins Old Fashion gefahren, die A-Straße hoch. Da gab's bis morgens um sechs leider auch Froschenkel, aber das haben sie dann eingestellt. Aber super Steaks und ich war mal mit einer Bedienung nach einem schweren Abend dort essen und da ging um uns rum eine Schlägerei los, wie sie im Buche stand. Und ich habe ruhig weitergegessen und hat sie gesagt, stört dich das nicht? Ich dachte, nee, geht ja nicht um mich. Weil die haben da ihre Aufpasser gehabt und dann war Ruhe. Und dann gab es in der Innenstadt in Wiesbaden gab es die Familie Reiter, Herrn und Frau Reiter. Jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Ah, wie hieß, da konnte man nachts aber ganz normal klingeln. Die hatten Konzession bis morgens um vier. Ich weiß jetzt nicht.
Kann ich dir leider nicht helfen.
Nein, aber es fällt mir noch ein. Es gab einen ganz berühmten Dr. Weil. Dr. Weil war Notarzt. Das war der einzige Arzt, den ich kennengelernt habe, der mit ganz engen schwarzen Lederhandschuhen sogar gespritzt hat. Und das Erste, was er gefragt hat bei einem Noteinsatz, haben Sie vielleicht mal einen Cognac? Und sein Bruder war Croupier. Und die zwei, wenn die sich da getroffen haben, die haben sich dann wirklich, die konnten sich nicht leiden. Das war auch, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Mann.
Ja, vielleicht im Lauf der Sendung, sonst wird das nachgeliefert.
Ne? Also es gab einiges. Man konnte natürlich auch in die Rotlichtszene.
Ja, genau, deine Schachtel lag ja in einem Viertel, das zum Rotlichtmilieu gehörte oder nah dran war.
Wir waren Wiesbaden-Alt. Das andere war so alles hinten, kleine Schwalbacher Straße und so weiter. Wir hatten zwar genau gegenüber ein Zoogeschäft und unterm Dach haben zwei Schwalben genistet, aber die eigentliche Szene hat sich dann in der Innenstadt. Ach, wie hieß denn dieser Laden? Das geht mir jetzt nicht im Kopf rum. Okay.
Das können wir jetzt leider nicht klären. Ich weiß es leider nicht. Ja, also, was hast du denn vom Rotlichtmilieu mitbekommen?
Tagsüber habe ich die mitgekriegt. Die waren die Damen, wenn die ausgeschlafen hatten, waren die ja auch unterwegs, auch mit ihren Jungs und kamen mal ein Piccolo trinken oder mal einen Kaffee. Also man hat sich gekannt in der Szene. Aber ansonsten hat man sich respektiert, hat sich auch in Ruhe gelassen. Und da gab es auch nie irgendwelche Fäden. Ich bin wirklich dann nach der Zeit, wenn wirklich Betrieb war an einem Samstag, bin ich auch mal ins Rotlichtviertel gegangen, habe da meinen Kaffee getrunken, weil ich wusste, da habe ich Ruhe.
Welche Kontakte hattest du zur Unterwelt?
Man kannte sich. Ich habe früher mal als Diskjockey gearbeitet im Big Ben. Das war unter der großen Kuckucksuhr. Da haben sie natürlich alle gesessen, die Jungs, und hatten ja nichts zu tun. Die Mädels haben gearbeitet und ich habe mich mit denen nicht angefreundet, aber man kannte sich. Und so kannte ich also jeden, der da in irgendeiner Form tätig war. Aber
also du kanntest alle Zuhälter und Prostituierte dieser Gegend?
Das kann man so sagen, ja.
Wie viel kriegt man mit von den Schattenseiten? Also ich frage mich, ob man da Distanz bewahren kann.
Wie gesagt, bei allen Begegnungen war Respekt vorne. Man hat sich respektiert. Die haben mich respektiert. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn so ein paar, ich nenne sie immer Jungs, wenn die zu vier, zu fünf abends einen Zug durch die Gemeinde machen wollten und einer hat gesagt, oh, jetzt gehen wir nochmal in die Schachtel zum Nick. Da war immer einer dabei, der gesagt hat, nee, das gibt nur Krampf. Weil da geht eben das Milieu aufs Bürgerliche und das geht nie gut. Also die sind maximal mal zu zweit mit ihren zwei Frauen gekommen. Aber ansonsten haben die mich total in Ruhe gelassen und haben das eben respektiert, dass ich ein sauberes bürgerliches Geschäft habe und haben das, wie gesagt, da war eine respektvolle Grenze. Ich weiß immer noch nicht, wie dieser Laden hieß.
Ist das jetzt der Running Gag?
Ja,
okay.
Reiters waren toll.
Wie war das Verhältnis zu den
Esquire.
Gott sei Dank,
jetzt. Das ist genau in der Mitte, wo die Goldgasse, die Grabenstraße und die Wagemannstraße aufeinander, dieser kleine Platz, da war das Esquire.
Gut, und was haben wir jetzt davon, dass wir das jetzt wissen? Was wolltest
dass
du noch
viele
dazu sagen?
Ja, genau. Nein, ich wollte nur den Namen nennen.
Nur den Namen.
Weil der war wichtig.
Ja. Die Frage ist, wie war das Verhältnis zu den Ordnungshütern? Gab es manchmal Konflikte mit denen?
Naja, das BKA, mit denen hatte ich ja Frieden.
Das ist klar.
Konflikte gab es nur mit dem ersten Revier. Die waren, also in der Friedrichstraße, die waren für mich zuständig. Wenn die nicht wussten. Es ist zum Beispiel die Sache, dass wenn der Andreasmarkt ist, dann ist es eine alte Regel, dass in Wiesbaden Alt, das heißt also die Innenstadt, hat keine Polizeistunde gehabt. Und das wussten die nicht. Die kamen um 1 Uhr. Ich habe gesagt, Kinder, heute habt ihr Zeit, macht ruhig, ihr könnt offen, wie in Berlin. Und dann haben sie gesagt, ja, das kann gar nicht sein, hier, wir sind in einer halben Stunde wieder da, dann ist der Lade hier dicht. Und dann habe ich gesagt, natürlich, bevor ich mich mit denen anlege. Und beim nächsten Feiertag wusste ich, habe ich da angerufen. Ich sage, wie sieht's denn aus? Das ist wieder so ein Tag. Und dann sagt er zu mir, ja, wir wissen auch nicht so genau. Und dann habe ich gesagt, was seid ihr, ein Polizeirevier oder eine Rätselstube? Ihr müsst das doch wissen. Das muss man euch doch sagen. Ihr schmeißt mir den ganzen Laden raus und es ist eigentlich Unrecht. Aber bevor ich mich mit denen anlege, dann hast du ja nur noch jeden Abend Kontrolle.
Ja. Und jetzt hören wir, passend zur Fußball-WM, eine brasilianische Gruppe. Sagst du, warum du sie ausgewählt hast?
Einfach so, weil die Musik, die ich immer gespielt habe in meinem kleinen Geschäft nach Feierabend, die war nicht Schlager, sondern das war Batucada. Batucada Brasileira, das heißt also die Baterias, diese vielen Trommeln und das alles. Und das geht einfach damit ab.
Und das ist die Gruppe... Oder ist der Titel der CD so, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, Beginner's Guide to Brazil, Vide Gall.
Das wird sein.
Das wird es sein und das spielen wir jetzt. Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Nick Benjamin. Nick, für einen Gastwirt ist Diskretion oberstes Gebot. Wir hoffen aber doch auf ein paar Geschichten, die du uns über prominente Gäste erzählen kannst, ja?
Also die schönste Geschichte, die ich erlebt habe, war eine Nicht-Indiskretion, aber es gab sehr viele Menschen, die gerne in den I-Punkt gegangen ist, also noch auf der linken Seite, wenn man also hochgefahren ist, die Wilhelmstraße auf der linken Seite, also dieses kleine knuffige Ding, wo das halbe ZDF drin war. Und plötzlich hatte ich immer mehr Gäste aus dem I-Punkt. Dann habe ich den einmal gefragt, sag mal, ist nicht mehr schön da? Und er sagte, du musst dir mal vorstellen, ich bin da neulich mit meiner Freundin und dann bin ich mit meiner Freundin da und dann fragt die mich doch, wie geht's denn deiner Frau? Das geht ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, jo, soll sie weitermachen, habe ich wieder Gäste. Nein, man muss sehr, sehr diskret sein. Und zum Beispiel wusste niemand, dass ich über einen Schleichweg unserem ehemaligen Oberbürgermeister Achim Exner, wenn er seine Zigaretten nicht mehr hatte, weil ich genau wusste, wo es die gab. Der hat nämlich Menthol geraucht und das gab es nicht. Wenn die aus waren, wusste ich ganz genau. Ich bin dann als Wirt losgelaufen und habe Zigaretten geholt. Stimmt's, Achim?
Stimmt, genau, ja.
Nein, das ist jetzt der kleine Knaller, ja. Weil Achim Exner ist gerade reingekommen.
Ja, kann das und du nimmst mir das weg. Das ist eine Unverschämtheit, damit du das weißt. Ja. Ich bin hier die Moderatorin und nicht du. Ja.
Entschuldigen Sie
du
sich
Du bist nicht mehrfach. In dieser Funktion hier. Aber du nimmst natürlich die Frage mir weg, die wäre einmal gewesen, weil wir ja wissen, dass der frühere Oberbürgermeister Achim Exner manchmal gerne in eine Kneipe gegangen ist und was du darüber zu sagen hast. Aber jetzt ist die große Freude und das glaubt uns auch keiner. Achim Exner ist hier reingeschneit, um uns zu besuchen. Das ist ganz toll. Hallo Achim, das ist schön, dass du da bist.
Ja, hallo Jutta. Nee, ich habe nur gelesen, dass heute Nick Benjamin hier ist. Und Geschichten aus seiner Wiesbadener Zeit erzählt. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, da musst du hoch, was denkst du, sonst erzählt er noch was Falsches.
Also für...
Eins stimmt auch nicht, sehen. Dass ich manchmal in der Kneipe bin.
Gut, das wollen wir nicht weiter ausführen. So, jeden Abend warst du da, nehme ich mal an.
Das kann man nicht. So nicht sagen. Nein, es gab ja auch ernsthafte Aufgaben. Und ich kann über den Achim überhaupt nichts sagen, was in irgendeiner Form ich als Geheimnis behalten müsste.
Ich überlasse euch jetzt mal 4 Minuten. Die habt ihr jetzt zur Verfügung. Da könnt ihr euch über die alten Zeiten austauschen. Bitte sehr, ihr beiden.
Ich habe ihn immer beneidet, wenn er nachts aus dem Bäckerbrunnen gekommen ist, weil wir genau wussten, der hat mit am längsten aufgehabt dann in der Grabenstraße, oder?
Ja, sowas wie den Bäckerbrunnen gibt es heute auch
nicht. Nein, das gibt es nicht. Diese persönlich geführten Kneipen gibt es einfach nicht.
Da hat man nachts um 3 am Rollladen geklopft und nach 10 Minuten, 15 Minuten kam dann der Wirt raus. Und dann hat man gebettelt, nur noch ein kleines Bier. Und dann durfte man rein, was macht der Kerl? Füllt ein Schnapsgläschen voll mit Bier und sagt, hier hast du dein kleines Bier.
Ja. Das ist natürlich toll, wenn man einen Rollladen hat. Bei mir konnte man reingucken. Also jeder Polizist hat reingeguckt und hat gesehen, ich konnte nicht das Licht ausmachen und hangen, duck dich, das ging gar nicht. Ne? Da musste ich immer ziemlich, weil die waren auch mit den Streifenwagen in der Fußgängerzone unterwegs. Also da konnte man nicht einfach. Aber es war eigentlich ein flottes Nachtleben.
Ja, das kann man sagen.
Da war ganz schön viel los. Ja,
ja, kommt mal hier, ein paar mehr Dönches.
Ja, also, wir wollen ja niemanden verletzen jetzt.
Ich erinnere mich auch den I-Punkt, den du gerade eben genannt hattest. Da bin ich mit Georg Bert Oschatz. Ein Bürgermeister, der 1981
der Oberbürgermeister.
Ja, der war eigentlich gar nicht so trocken. Ganz im Gegenteil, also der kommt ja aus Hannover. Und
das ist schon trocken genug.
Aber da weiß man, was die alles trinken können. Und mit dem bin ich in den I-Punkt gegangen, spät abends nach einer offiziellen Besprechung. Ganz am Anfang, er war gerade frisch in Wiesbaden. Und wie immer, es war 10:50, da klopft es und da steht die Polizei vor der Tür und schreibt alle auf, die da drin sind. Und dann kommen sie auch an ihn, da sagt Georg Bernd Oschatz, der schreibt auf, Adresse. Er guckt der Schorsch Bernd mich an und sagt,
wo wohnt ich?
Das weiß ich eigentlich auch nicht. Der wohnte damals vorübergehend in der Adolfsallee, also wurde er auch mit Adolfsallee aufgeschrieben. Und als der Polizist dann am nächsten Morgen mit seinen Aufgeschriebenen im Polizeirevier in der Stiftstraße landete, hat er sich einen ganz schönen Anschiss von seinem Chef geholt, weil er hätte seinen neuen Oberbürgermeister aufgeschrieben. Der hat doch bestimmt nichts anderes gemacht als nochmal kontrolliert. Das kann man. Es gibt ja keine Sperrstunde mehr. Ja. Früher war, ich habe es nie verstanden, warum es eine gibt. Ja. Aber man konnte es auch nicht immer so machen. Was mir mal passiert ist, da sitze ich um 12:30 in der Kneipe, will noch ein Bier. Hinten sind eine größere Gruppe, auch Bier trinken und bestellen noch was, weil einer gerade Geburtstag hat. Dann sagt der Wirt, tut mir leid, last order. Ja, wieso denn das? Ja, da vorne sitzt der Oberbürgermeister. Da bin ich zu dem hin und gesagt, hören Sie mal zu, warum haben Sie keine Sperrzeitverkürzung beantragt? Ach, sagt er, das geht. Ja, sagte ich natürlich. Aber sagt er, außerdem wusste ich doch nicht, dass die Geburtstag haben. Dann gehen Sie mal Ihren Block her, habe ich oben drauf geschrieben, Achim Exner, Landeshauptstadt Wiesbaden. Hiermit verkürze ich die Sperrzeit auf 3 Uhr morgens. Unterschrift, habe ich gesagt, so.
Gern gesehener Gast.
Und daraufhin so ist er dahin, war die Sache erledigt.
Würdet ihr mir mal kurz sagen, wie sieht das Wiesbadener Nachtleben heute aus?
Es ist sehr quirlig, aber ich kenne es nicht, weil ich erstens nicht mehr abends unterwegs bin, aber wenn ich so tagsüber sehe, was da alles dazu, wenn ich nur die Goldgasse sehe, wie die zugepflastert ist heute, da war früher keine Kneipe. Ich habe ja gesagt, ich habe als dritte Kneipe angefangen, als ich aufgehört habe, waren es 23 und das hat sich immer noch nach oben entwickelt.
Also ich kann das Wiesbadener Nachtleben auch nicht mehr so ganz beurteilen, weil ich ja die meiste Zeit des Jahres auf meiner kleinen Insel da in Bonaire bin. Aber hier gibt es, außerdem gehe ich nicht mehr so spät ins Bett.
Siehste,
aber was ich gemerkt habe, ich war gestern im Theater und gehe dann noch anschließend kurz auf einen Drink ins Parkcafé. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich komme um 11 da rein, fast gähnende Leere. Ja. Als ich um 12 rausgehe, bin ich kaum rausgekommen. Ja, die gehen ja heute erst um 12, 1 Uhr aus. So.
Ja, da das waren wir schon lange. Ja,
vielen Dank, meine Herren.
Dankeschön.
Wir machen jetzt mal weiter.
Und Entschuldigung nochmal, dass ich
entschuldige auch.
Ich nehme die Entschuldigung an. Es war sehr nett.
Und übrigens, und wir die schönste Moderation, die er gemacht hat, war 5 Stunden lang im Malersaal bei meiner Verabschiedung als OB.
Dann wissen wir das auch noch. Und wir hören jetzt Musik, und zwar Tim Buckley und Martha. Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Nick Benjamin, Achim Exner, ist wieder weg. Und das war gut, denn der hätte uns ja, ihr hättet ja die Sendung mir gesprengt. Wir kommen zurück zu dem Titel, den wir eben gehört haben, Martha, dass du einen Song mitgebracht hast, in dem sich jemand an eine alte Liebe erinnert, nämlich zum Anlass, dich zu fragen, vermisst du deine alte Schachtel eigentlich?
Eigentlich, es war ein tolles Buch, aber es ist zu. Das ist das Problem. Es war eine tolle Zeit, möchte sie auch nicht missen, aber ich würde es nicht nochmal machen, jetzt. Die Zeiten haben sich zu sehr geändert.
Wann und warum wurde die geschlossen? Kannst du das?
Das ist eine viel zu lange Geschichte. Das war eine Geschichte.
Du kannst aber sagen, wann?
Das war 1984. 84, kurz vor dem 1. April.
Heutzutage hast du immerhin einmal im Jahr die Gelegenheit für ein Revival, wenn auch nur kurz. Und das ist bei den Wiesbadener Weinwochen. Dann schenkst du Wein aus und quatschst mit den Leuten, so wie früher.
Und nehm auch meine Ukulele mit und wir singen auch zusammen.
Macht das immer noch Spaß?
Ja, ja, auf jeden Fall. Da sitzt jeder Handgriff noch. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist abtrocknen, weil ich zu kräftige Hände habe. Da zerbreche ich immer die Gläser. Das überlasse ich immer den anderen.
Und dem Finanzminister zum Beispiel.
Gibt es da Leute, die dich von früher kennen?
Ja, ja
noch? Gibt es. Und die dann sagen, oh Nick, gute alte Zeit und so weiter?
Ich habe neulich ein Klezmer-Konzert gemacht und da tauchten plötzlich zwei alte Gäste auf, die gesagt haben, wir haben das in der Zeitung gelesen, wir wollten dich mal wieder sehen.
Ach ja, das freut einem doch dann auch.
Ja.
Ne? Also du hast gar keine nostalgischen Gefühle.
Nein, auf keinen Fall, weil das war eine andere Zeit, das war ein anderes Gefüge, das war ein anderer Körper, der das gemacht hat und heute kümmere ich mich um andere Sachen. Aber ich würde immer wieder gerne jemandem, also ich kann es noch. Ich kann es noch. Mhm. Wenn mir einer sagen würde, ich habe da eine Kneipe, kannst du mir helfen? Jo, klar kann ich das, weil ich das noch immer, noch, der Griff ist da.
Du bist ja auch ein großer Witzeerzähler. Wir kennen dich als solchen. Hast du einen Kneipenwitz für uns, einen kurzen?
Ja, da sagt der Wirt.
20 Sekunden?
Der Wirt sagt zu seinen letzten zwei Gästen, soll ich euch ein Taxi rufen? Und da sagen die beiden, nein, wir fahren wie immer mit der Rettung.
Der ist eigentlich gar nicht zu toppen, dieser Witz, ja. Damit, oder weißt du noch einen? Nee, keine Zeit mehr. Und damit sind wir nämlich am Ende dieser Sendung. Danke für die Einblicke in die gute alte Zeit, Nick Benjamin. Wie schön, dass du da warst.
Vielen Dank, Jutta Schostak.
Und dass Achim hier reingeschneit ist, das war ja nur auch gut. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem letzten Musikstück, das Nick mitgebracht hat. Die Firehouse Five und Running Wild.